im Zollstock hier so drin ist das echt super, dann kann man immer irgendwas messen nachts. Okay, ich gebe zu, der ist ziemlich nach hinten losgegangen. Ja, der war. Ja, der reicht auch gar nicht, ist nur 2 Meter lang. Aber man nimmt ja, was man kriegen kann, ne? Also, okay, lass uns schon das Thema wechseln. Ich würde auch gerne nochmal über Sex predigen, nachdem das letzte Mal so gut war. Ja, ich glaube auch. Ich fange einfach nochmal von vorne an, ja? Also, schön, dass ihr alle da seid. Heute ist ja das Bergische Jugendkulturfestival und deswegen hoffe ich mal, dass irgendwo da in der Dunkelheit Leute sind, die sich zum ersten Mal hier hinten verirrt haben und jetzt einfach unseren Gottesdienst hier kennenlernen wollen, weil der irgendwo in einem Programmheft stand oder auf einem Flyer oder sonst etwas. Und dann heiße ich dich natürlich auch herzlich willkommen und wie schön, dass du da bist und fühl dich wohl. Und ja, mach dir einfach nichts draus, wenn ich komische Sachen rede, das ist normal, das gehört zum Programm hier. Ist immer so, genau, also da kann ich auch gar nichts dran machen, eigentlich will ich das gar nicht, es kommt mich einfach immer so und dann passiert das. Ja genau, also jedenfalls ist es Bergisches Jugendkulturfestival und das ist eigentlich etwas, was uns interessiert, also was wirklich ein Anliegen für uns ist, dass sich hier im Bergischen Land und speziell in Remscheid kulturell etwas tut. Weil ich habe das so oft gehört in den letzten 11 Jahren, in denen ich hier in Remscheid bin, dass Remscheid eine kulturelle Wüste wäre und dass man als Jugendlicher eigentlich am Wochenende nur eins machen kann, nämlich wegfahren, wieder nach Köln oder Wuppertal oder Düsseldorf oder so. Und das ist natürlich echt doof. Also ich wünschte eigentlich, dass es anders wäre und dass Leute aus Köln und Wuppertal nach uns zu uns kämen, weil in Remscheid so viel los ist und hoffe mal, dass das vielleicht tatsächlich mal passiert irgendwann. Und ich möchte das auch gerne nochmal irgendwie wiederholen. Also es ist immer schon ein Teil unserer Vision gewesen und eine Sache, die uns sehr wichtig gewesen ist, dass wir auch kulturell was an den Start bringen, dass wir natürlich eine geistliche Arbeit sind, eine christliche Gemeinde, aber dass uns Kultur echt immer ein Anliegen gewesen ist. Und ich meine, wir hätten leicht andere Räume gefunden, die wesentlich billiger gewesen wären und vielleicht die gleiche Größe gehabt hätten, wo man aber nicht so viel Krach hätte machen können. Und deswegen haben wir ja 6 Jahre gesucht, bis wir dann hier runtergekommen sind, weil wir unbedingt eine Location haben wollten, in der man Konzerte machen kann und Partys und wo es einfach möglich ist, laut zu sein und Spaß zu machen. Und ja, ne, das ist halt einfach etwas, was wir gerne haben wollen, wie das Remscheid kulturell ansprechender ist. Und hoffen mal, dass dieses Jugendkulturfestival auch dazu beiträgt, sodass man ein bisschen was sieht, was an Bandbreite schon da ist in Remscheid. Und dass es einfach hier weitergeht und sich positiv entwickelt. Trotzdem ist das ein total normaler Gottesdienst für uns, denn wir haben immer freitags Gottesdienste und bis auf die Band, die nachher noch hier spielt im Anschluss an den Gottesdienst, ist auch alles so, wie es immer ist. Also unsere normale Lobpreisband und unser normaler Predigtstorch und auch eine ganz normale Predigt. Ich möchte gerne darüber reden, wie Gott eigentlich Menschen sieht. Und auf eine Stelle aus dem Alten Testament, nämlich aus Jeremia 29, 11 bis 14. Ich muss das vom Blatt ablesen, denn meine Bibeln sind eingepackt. Denn ich kenne meine Pläne, die ich für euch habe, spricht der Herr. Pläne des Heils und nicht des Unheils. Denn ich will euch eine Zukunft und eine Hoffnung geben. Wenn ihr mich ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, dann erhöre ich euch. Sucht ihr mich, so findet ihr mich. Wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, dann lasse ich mich von euch finden, spricht der Herr. Ich wende euer Geschick und sammle euch aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch versprengt habe, spricht der Herr. Ich bringe euch an den Ort zurück, von dem ich euch weggeführt habe. Geht also in dieser Bibelstelle um Pläne, die Gott hat mit Menschen, also Ideen, die Gott hat so für das Leben von Menschen und wie er sich das Leben von Menschen eigentlich vorstellt. Und das ist ja schon mal die erste Sache, die interessant ist, also die ich sehr, sehr positiv finde, nämlich Gott hat einen Plan für das Leben und Gott hat einen Plan für mein Leben. Da war er mir lange Zeit einiges voraus, weil ich überhaupt keinen Plan hatte, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Und auch heute noch bin ich echt manchmal da froh drüber, dass Gott weiß, wo es hingeht und dass Gott eine Idee hat und sogar eine positive Idee hat, wie mein Leben aussehen kann und wie ich mich entwickeln kann. Geht mir wahrscheinlich nicht anders als anderen Leuten hier auch. So manchmal ist man betriebsblind, was das eigene Leben angeht. Und man weiß nicht, was für Entscheidungen man fällen soll. Man weiß nicht, in welche Richtung man sich entwickeln soll. Und da hilft das schon, wenn man jemanden hat, der es von oben sieht und der genau weiß, wie man sich so durch den ganzen Labyrinth von Entscheidungen durchwinden kann und wie man am Ende bei einer positiven Sache rauskommt. Das kann ich mir natürlich vorstellen, dass es viele Leute gibt, die sagen, eigentlich ist mir das aber total egal, ob Gott irgendeinen Plan für mein Leben hat. Weil zum einen glaube ich sowieso nicht daran, dass es überhaupt einen Gott gibt und deswegen ist mir auch völlig egal. Und wenn es ihn eh nicht gibt, dann kann er ja auch gar keine Pläne für mich haben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es andere Leute gibt, die sagen, tja, wenn es einen Gott gäbe, dann kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass er in irgendeiner Weise positive Pläne für Menschen hat. Denn wenn ich mir die Welt angucke, dann ist sie ganz schön negativ und scheint auch immer negativer zu werden. Und wenn man mal so ein bisschen konsequent Nachrichten guckt oder im Internet surft oder Zeitung liest oder so, dann hat man ja tatsächlich nicht das Gefühl, dass die Welt sich irgendwie zum Positiven entwickeln würde. Dann geht man wie eine Bohrinsel hoch und da Millionen von Tonnen von Rohöl laufen da in den Golf von Mexiko und dann baut wieder irgendjemand irgendwo eine Atombombe und alle Welt hat Angst vor Krieg. Oder dann gibt es wieder irgendwelche Terroranschläge und Erdbeben und Tsunamis und wer weiß was nicht alles. Und am Ende gewinnen wir noch nicht mal die Fußball-WM. Und alles ist irgendwie einfach nur total grässlich und gruselig und es scheint auch einfach nicht besser zu werden. Ich kann mir auch vorstellen, dass hier jetzt auch einige in Deutschland Angst hatten, dass morgen tatsächlich Korane verbrannt werden in Florida. Aber das wird ja jetzt zum Glück doch nicht passieren. Der verrückte Pfarrer hat ja eingelenkt und es passiert jetzt immerhin doch nicht. Also jedenfalls, es passiert so viel Negatives eigentlich in der Welt, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass man sagt, ich kann daraus nicht ableiten, dass es irgendetwas wie einen guten Gott gibt. Wenn es überhaupt einen Gott gibt, dann scheint er den Menschen nicht besonders wohlgesonnen zu sein, sondern dann scheint es eher ein schlechter Gott zu sein, der möchte, dass es negativ läuft und der uns vielleicht in irgendeiner Weise bestrafen möchte für das, was wir tun, aber der garantiert nicht daran interessiert ist, dass es uns irgendwie gut geht. Und der Sinn meiner Predigt heute ist zu zeigen, dass es doch funktioniert. Also man kann tatsächlich an einen guten Gott glauben, auch wenn man sich die Welt anguckt. Man muss nicht irgendwie alles schön färben, man muss nicht sagen, ach so, schlimm ist das alles gar nicht, irgendwie das wird noch schlimmer oder das war irgendwie auch noch mal viel schlimmer. Oder man muss nicht an Gott irre werden, wenn man die Welt sieht, sondern es gibt einfach ganz klare Sachen, die in der Bibel stehen und die uns erklären, wie es funktionieren kann, dass die Welt schlecht ist und gleichzeitig Gott gut ist. Und ich hoffe mal, dass mir das gelingt, das zu erklären und dass das so rüberkommt, dass man es dann auch wirklich versteht. Jeremia war ein Prophet und er lebte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, so im 8. vorchristlichen Jahrhundert, also schon 2800 Jahre her, diese ganzen Sachen, die er da geschrieben hat. Und Jeremia war echt ein unglücklicher Typ. Also er war eine Gestalt, mit der man auf keinen Fall tauschen möchte. Und war jemand, der einfach kreuzunglücklich war und auch sehr unzufrieden war mit seinem Schicksal. Prophet war kein besonders gut bezahlter Job, also es war jetzt nicht, dass es sein Beruf gewesen wäre und er eine lange Ausbildung gemacht hätte, um Prophet zu werden, sondern Prophetie war eigentlich etwas, was über ihn gekommen ist und was er gar nicht haben wollte. Jeremia hätte gerne irgendwie ein ganz normales Leben geführt, so wie du und ich, wäre gerne normal arbeiten gegangen, Frau, Kinder, Familie gehabt. Und dann ist ihm aber leider etwas dazwischen gekommen, nämlich das Wort Gottes, das ständig in seinem Leben passiert ist. Und er hat Visionen gehabt und hat Gott reden hören und hat immer etwas mitgekriegt auf diesem Kanal, auf dem Gott mit Menschen redet. Und das hat ihn zum Propheten gemacht. Und das Problem, was er hatte, war, dass 99% von den Sachen, die er gehört hat, absolut negativ waren. Jeremia hat vorausgesehen, dass sein Land unterjocht wird, dass dieses Land Israel, in dem er gelebt hat, irgendwann eingenommen wird von fremden Völkern, dass alle Leute da drin weggeführt werden und in Kriegsgefangenschaft geraten. Er hat das prophetisch gesehen, wie das ganze Land zerstört wird, wie das der Tempel entweiht wird, dass die Hauptstadt Jerusalem kaputt gemacht wird und das alles negativ ist. Und das wollte er gar nicht, aber er konnte nicht anders als das sehen. Und das hat ihn natürlich ganz schön einsam gemacht, denn von einem Tag auf den anderen war er der Bursche, der allen Leuten auf die Nerven geht mit der Botschaft, es wird alles schlimmer werden. Und ich glaube, er hätte sich das viel lieber anders vorgestellt, aber es ging halt einfach nicht. Er hat gesehen, wie seine Welt untergeht, er hat gesehen, wie kein Stein auf dem anderen bleibt, und es hat ihn einfach fertig gemacht. Und er hat zwei Bücher geschrieben, nicht nur dieses Prophetenbuch Jeremia, sondern er hat auch noch ein Buch geschrieben, das Klagelieder heißt und das sich auch genauso liest. Also einfach nur eine ganze Aneinanderreihung von total traurigen, selbstmitleidigen Liedern, wo es nur darum geht, wie schlecht es ihm geht. Also so ein bisschen wie eine normale Metallica-Platte ist das dann so zu hören oder zu lesen. Alles ist einfach nur total negativ und er redet darüber, dass alle Leute seine Feinde sind und es ist einfach total schrecklich mit ihm. Aber er konnte auch nicht schweigen, denn er sagt es an einer Stelle, das Wort Gottes ist wie Feuer in meinen Gliedern und ich kann einfach nicht den Mund halten, selbst wenn ich wollte, es funktioniert einfach nicht, weil das verbrennt mich. Und er musste es sagen, er musste es irgendwie rausbringen, egal ob es ihn in Konflikt setzt mit anderen Leuten, egal ob ihn keiner deswegen leiden konnte, er musste es einfach sagen, weil es ihn sonst fertig gemacht hat. Aber eine Sache ist bei Jeremia dann auch noch positiv. Denn Gott hat ihm nicht nur gezeigt, dass alles schlimmer werden wird und Zerstörung kommen wird, sondern Gott hat ihm auch so dieses eine Quäntchen Hoffnung gegeben, das so ganz am Horizont dann erglimmt ist. Nämlich, wie es möglich ist, inmitten dieser ganzen Zerstörung nicht nur zu überleben, sondern nachher besser dazustehen als vorher. Das heißt also, er hatte eine Botschaft, die absolut katastrophal war, aber gleichzeitig hatte er auch noch eine Botschaft der Hoffnung, nämlich wie es möglich ist, aus dieser Katastrophe, die kommen wird, wieder rauszukommen. Und damit ist Jeremia eigentlich ein Prophet für Leute, denen es schlecht geht. Zum einen zeigt er Gottes Ansicht darüber und zeigt ihm, dass Gott Mitleid hat, und dass Gott es versteht, wenn es einem schlecht geht. Aber zum anderen zeigt er auch, dass es eine Möglichkeit gibt, aus dem Loch wieder rauszukommen. Und das heißt also, wenn es dir schlecht geht, dann bist du vielleicht gerade wie jemand, der mit Jeremia klarkommen würde oder mit dem Jeremia klarkommen würde. Und er kann eine Möglichkeit zeigen, wie man wieder rauskommt aus der Katastrophe. Und das ist eigentlich eine Sache, die zieht sich durch die ganze Bibel. Altes und Neues Testament ist immer wieder irgendwie ein Thema, nämlich Gott ist ein Gott derjenigen, dem es schlecht geht. Gott ist ein Gott der Schwachen, Gott ist ein Gott der Leidenden, Gott ist ein Gott der Witwen und der Waisen und der Kranken und der Verarschten und der Erniedrigten und Entrechteten. Gott ist gerade wie ein Gott derer, denen es richtig schlecht geht. Und er will denen eine gute Hoffnung geben und er will ihnen eine gute Zukunft geben und will ihnen eine Möglichkeit geben, da rauszukommen. Und das ist eine Sache, die mich immer schon fasziniert hat an Gott, also seit ich das verstanden habe. Und ich habe es eigentlich in Jesus Christus dann zum ersten Mal irgendwie verstanden, also nicht im Alten Testament, sondern im Neuen Testament. Und Jesus sagt es da total deutlich, nämlich die Gesunden brauchen keinen Arzt, aber die Kranken brauchen einen Arzt. Und ich bin gerade für die gekommen, die krank sind. Ich bin nicht für die gekommen, denen es sowieso gut geht und denen noch so das Sahnehäubchen auf dem Leben fehlt, sondern ich bin für die gekommen, denen es richtig schlecht geht. Und diesen Leuten möchte ich begegnen. Und deswegen ist es für mich eigentlich so einer der größten Skandale der Weltgeschichte, dass das Christentum sich entwickelt hat von einem Glauben, in dem Gott sich den Schwachen zugewandt hat, zu irgendeinem komischen, elitären, starken Glauben, mit dem auf einmal irgendwie Leute versuchen, über die ganze Welt zu regieren, und wo irgendwie so Mittelständler sich extrem wohlfühlen und was teilweise sogar irgendwie benutzt wird, um Leute zu unterdrücken und Machtpositionen zu rechtfertigen, weil das eigentlich eine Sache ist, die überhaupt nicht Jesusmäßig ist. Und ich bin froh, dass das in Deutschland relativ wenig ist, aber ich meine, das, was man manchmal so aus USA mitkriegt, also wie da irgendwie argumentiert wird und wie da irgendwie die Bibel irgendwie verbogen wird, bis letzten Endes irgendwie so ein Gott rauskommt, der irgendwie so ein Gott der oberen 10.000 ist und der auch mit ziemlicher Sicherheit irgendwie ein weißer Amerikaner ist, ist eigentlich eine Sache, die überhaupt nicht geht. Und mir gibt das echt jedes Mal so einen echten Stich durchs Herz, wenn ich dann wieder irgendwen darüber reden höre, dass irgendwie das Erdbeben auf Haiti irgendwie auch selbst verschuldet ist, wegen dem ganzen Aberglauben und Götzendienst, den es da gibt. Und dass es eigentlich vielleicht sogar ein Gericht Gottes darstellt. Das ist immer eine Sache, die mir total wehtut, weil ich weiß, dass es völlig falsch ist und dass es nicht das ist, was Jesus meint und weil es auch nicht mit dem Charakter Gottes entspricht. Also wenn irgendwo eine Katastrophe passiert, ist Gott garantiert nicht derjenige, der zynisch ist und der sagt so, ja, habe ich euch ja immer gesagt, irgendwie, das konnte ja gar nicht anders kommen, sondern ist Gott irgendwie derjenige, der da ist und sagt, ja, hey, ich bin bereit, euch eine Hoffnung zu geben. Ich bin bereit, euch eine Zukunft zu geben. Egal, wie schlecht es bei euch aussieht, aber ich bin bereit, euch zu helfen. Und das ist das, was Jeremia hier sagt. Er sagt irgendwie, wenn ihr in der Verfolgung seid, und wenn das alles eingetroffen ist, was ich gesagt habe, wenn diese ganze Katastrophen passiert sind, dann ist Gott immer noch da und dann wird Gott euch eine Hoffnung geben und dann wird euch eine gute Zukunft geben. Also er hört nicht dabei auf, irgendwie, dass es schwierig wird, sondern er gibt eine Perspektive darüber hinaus. Und das ist das Herz Gottes, das ist der Charakter Gottes. Er möchte gerne, dass es Leuten gut geht und dass er gerade Leuten noch Zukunft und Hoffnung geben kann, die beides überhaupt nicht mehr haben. Und ich meine, das große Problem, das wir oft haben, das ist ein theologisches Problem, das auch gerade Menschen haben, die sich gar nicht für Theologie interessieren. Aber das Problem, das wir oft haben, ist, dass wir sagen, wenn Gott etwas will, dann kann er es ja tun. Und dann muss es ja auch passieren. Und dann kommt man bei so einer Ansicht raus, die sagt, ja, wenn Gott etwas will, dann muss es ja automatisch passieren. Und deswegen ist ja alles, was auf der Welt passiert, automatisch Gottes Wille. Und wenn man so denkt, dann kann ich verstehen, dass man nicht an einen guten Gott glauben kann oder glauben will. Oder dass man dann vielleicht auch eher sagt, dann gibt es wahrscheinlich gar keinen Gott. Weil wenn man das aus der Welt so ablesen kann, dann kann es nicht sein, dass es einen guten Gott gibt. Aber der Punkt ist, und das macht Jeremia auch sehr deutlich, ist, dass der Wille Gottes oder der Plan und das Ziel Gottes für die Menschen eine Möglichkeit darstellt, eine Option, die man ergreifen kann, aber dass es nicht etwas ist, was automatisch passiert. Weil Jeremia sagt, dass Gott gute Gedanken über uns hat, aber dass diese guten Gedanken passieren oder in unserem Leben realisiert werden, wenn wir uns aufmachen, Gott zu suchen. Wenn wir bereit sind, Zeit mit ihm zu verbringen, wenn wir auf ihn zugehen, wenn wir einschlagen und sagen, okay, das, was du an Plänen für mich hast, irgendwie das ist das, was gut ist, und das möchte ich auch gerne irgendwie dann in meinem Leben sehen, dann kann es passieren, dass dieser Wille Gottes passiert. Und es passiert nicht automatisch. Das heißt, bei weitem nicht alles, was auf dieser Welt passiert, hat irgendetwas mit dem Willen Gottes zu tun, sondern der Wille Gottes ist einfach etwas, was Gott uns zeigen kann und was passieren kann, wenn wir bereit sind, mit Gott zu leben und uns darauf einzulassen. Hey, und das ist so ein wichtiger Punkt. Ich glaube, wenn das irgendwie schon mal in die Köpfe von Menschen reinkommt, dann dreht sich einiges, was wir so an Vorstellungen über Gott entwickelt haben. Wenn du einmal irgendwie weißt, dass nicht alles passiert, was passiert, Gottes Wille ist, sondern dass Gottes Wille etwas ist, was passieren kann, wenn wir es wollen, dann werden, glaube ich, Leute anfangen, Gott in einem ganz, ganz anderen Licht zu sehen. Slayer haben irgendwann mal so eine Platte rausgebracht, die hieß God Hates Us, also Gott hasst uns. Ziemlich gute Platte mit einem ziemlich dämlichen Titel. Aber ich kann verstehen, wie das man sich die Welt anguckt und wenn man mit so einer falschen Theologie da rangeht und glaubt, dass alles, was passiert, Gottes Wille ist, dann kann ich mir vorstellen, dass man da ankommt, dass man sagt, hey, Gott hasst uns. Aber es ist einfach nicht so. Sondern Gott will in diesen Situationen gerade etwas machen und will uns raushelfen und ist nicht schadenfroh darüber, dass wir drin sind und hat uns auch schon gar nicht reingebracht. Also die Möglichkeit, rauszukommen, ist anzufangen, mit Gott zu leben. Ist zu sagen, okay Gott, ich interessiere mich für das, was du in meinem Leben machen willst. Ist vielleicht auch erstmal ganz ehrlich zu sein und zu sagen, okay, ich hänge echt im Loch, also ich bin in so einer Position, wie Jeremia das hier gesagt hat. Ich fühle mich echt verraten und verkauft und mir geht's schlecht und ich weiß auch gar nicht, was ich machen soll und ich habe keine Perspektive mehr für mein Leben und ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwie positiv weitergeht. Dann bist du eigentlich genau in der Situation, die Jeremia hier beschrieben hat und wo er gesagt hat, jetzt kannst du anfangen, Gott zu suchen. Und dann wäre vielleicht der erste Schritt zu sagen, okay, ich glaube jetzt einfach mal, was der Storch da gesagt hat. Und ich glaube, dass Gott nicht der Urheber meines Problems ist. Ich glaube auch, dass Gott nicht irgendwie böse auf mich ist oder irgendwie mich maßregeln will. Sondern ich will jetzt erstmal glauben und ich entscheide mich dafür, das zu glauben, dass Gott trotzdem gute Ideen für mich hat. Und dass es möglich ist, diese guten Ideen kennenzulernen und sie in meinem Leben zu realisieren. Und dann kannst du das machen, was Jeremia sagt, nämlich Gott suchen. Und Gott suchen funktioniert so, dass man erstmal vielleicht ein ganz kleines Gebet anfängt und sagt, hey Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig mir doch mal irgendein Lichtkönigchen in meinem Schlamassel. Und dass man dann einfach weiter gebetet und sagt, hey Gott, wie ist es? Was soll ich machen? Hast du irgendwelche Ideen? Was kann ich tun? man vielleicht andere Leute kennenlernt, die schon mehr Erfahrungen mit Gott haben und die einem helfen können, mit den Situationen, in denen man ist, klarzukommen. Und dass du vielleicht einfach wie hier mal Leute ansprichst und mit denen darüber redest und du fragst, so wie sie denn Gott kennengelernt haben und was Gott in ihrem Leben getan hat. Und um die ganze Sache abzurunden, möchte ich euch mal einen vorstellen, der etwas erzählen möchte, was Ricky, komm mal, was Gott machen kann und wie das Leben sich verändern kann und wie es so zum Positiven werden kann, wenn man diesen Schritt mal geht und Gott in das Leben hineinlässt und es dann tatsächlich möglich ist, das Leben sich völlig verändert und diese guten Pläne Gottes realisiert werden.
Hi, auch von mir. Das ist krass, weil das, was ich euch erzählen will, passt dazu eigentlich wie Arsch auf Eimer zu dem meisten, was der Storch gesagt hat. Es ist keine Geschichte primär über mich, sondern eine Geschichte über und von meinem Vater. Die ist jetzt nächsten Donnerstag auf den Tag genau 22 Jahre her. Meinen Vater muss man vorher erklärend dazu sagen. Meine Eltern sind beide Ärzte, Allgemeinmediziner. Mein Vater war im Bereich der Grundlagenforschung tätig damals, viel Nervenforschung und ähnliche Sachen, und war fest davon überzeugt, dass der Mensch einfach nur eine komplizierte Maschine ist. Es war so aufkommendes Computerzeitalter. Je mehr wir erforschen, gerade in Richtung Computer halt, werden wir den Menschen irgendwann erklären können und alle Probleme auf dieser Welt lösen können. Gott brauchen wir nicht, Gott gibt's auch gar nicht. Gott ist einfach nur so unser Ersatz für alles, was wir nicht wissen. Ja. Dieser Mann hat irgendwann eine Familie gegründet, hatte schon zwei Kinder, das dritte war unterwegs, eben in 6 Tagen vor 22 Jahren. Ja, und dann war er im Krankenhaus und es war so gerade der Moment der Geburt, der Kopf guckte schon aus meiner Mutter raus, und das Kind blieb aber einfach mit den Schultern hängen. Also zu breite Schultern, die Ärzte haben gezogen, damals gab es nicht so viele Methoden, eine Sauglocke wollten sie nicht einsetzen. Ja, und irgendwann hat dann die Atmung ausgesetzt, das Herz ist stehen geblieben, das Kind war tot. Dann haben die Ärzte noch ein bisschen gebraucht, bis sie es tatsächlich rausbekommen haben. Hat ziemlich lange gedauert eigentlich. Und dann lag das Kind auf dem Tisch und es war eigentlich für alle anwesenden Ärzte, es waren Oberarzt da und noch 2 Assistenzärzte, meine beiden Eltern. Es war eigentlich so für alle Beteiligten und auch für meinen Vater absolut klar, okay, das war's. So, da kann er nichts mehr machen. Das ist. Also er hat mir mal gesagt, so hilflos hat er sich in seinem Leben noch nie gefühlt. Als jemand, der das gelernt hat, jahrelang, jahrzehntelang da, zu der Zeit sogar schon, einfach zu wissen, okay, hier kann ich nichts tun. Und dieser Mann, der davon überzeugt war, dass es Gott nicht gibt, dass alles eigentlich nur komplizierte Mathematik ist, hat in dem Moment, wo er begriffen hat, dass er selbst am Ende seiner Kräfte, am Ende seines Könnens angekommen ist, da wo rein menschlich einfach nichts mehr geht, hat er gebetet. Und er hat für sich wahrscheinlich damals einfach ins Nichts hinein gesagt, so, ey Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann bist du der Einzige, der hier noch was machen kann. Dann bist du der Einzige, der hier echt noch irgendwas reißen kann. Und in dem Moment hat das Kind geschrien. In dem Moment ist das Kind aufgewacht, ohne Wiederbelebungsversuche, und hat geschrien. Es hat gelebt. Das Kind wird nächstes Jahr 22 Jahre alt.
Bist du es, Ricky?
Ja.
Haben wir ja Glück gehabt. Ja, ich würde gerne noch beten. Vielleicht kann da die Band schon mal nach vorne kommen. Ich werde mal versuchen, das, was ich jetzt gerade in der Predigt gesagt habe, mal in ein Gebet zu fassen. Und wenn du sagst, so ja, irgendwie das ist eigentlich auch was, was mich anspricht, oder ich würde da auch gerne mal Schritte gehen, dann kannst du ja nachher einfach mal mit mir zusammen Amen sagen. Das ist, glaube ich, Hebräisch und das heißt so viel wie, ja, so soll es sein oder das soll passieren. Und wenn ihr noch Fragen habt weiter, dann könnt ihr euch auch gerne an die Linda wenden, die gerade vorne gewesen ist und die Geschichte erzählt hat und auch Gebet angeboten hat und die wird dann auch gerne für euch beten. Gott, ich danke dir dafür, dass du dich in der Bibel offenbart hast. Ich danke dir, dass du echt Dinge gesagt hast, die ganz anders sind als unser Denken und so jede Vorstellung eigentlich sprengen von dir. Aber ich danke dir, dass du so verrückt bist, ja, dass du einen Plan für uns hast, aber dass du echt auf unsere Mithilfe angewiesen bist, damit dieser Plan ausgeführt werden kann. Jesus, ich bete, dass du mir den Plan für mein Leben zeigst, ja, dass du mir zeigst und was du für gute Gedanken über mich hast, ja, dass du mir zeigst, was du aus meinem Leben machen möchtest, wie du mich entwickeln möchtest, ja, wie du dir auch meine Gottesbeziehung vorstellst und wie du dir Spiritualität in meinem Leben vorstellst. Ich bitte dich, dass du mir einfach zeigst, wer Gott wirklich ist und wie Gott in meinem Leben wirken kann. Aber ich bitte dich, dass du so diesen großen blinden Fleck, den ich da habe, wo ich gar nicht weiß, irgendwie, ob es sich wirklich gibt oder wie du bist, und dass du den ausfüllst und dass du mir zeigst, wie du bist. Und ich bitte dich, dass du echt in mein Leben kommst, ja, dass du mich veränderst, ja, dass du mich weiterbringst, dass du mir weiter deine Pläne für mich zeigst und dass du mir hilfst, dich immer mehr kennenzulernen. Ich danke, dass du es tun wirst, Herr. Danke, dass du es tust. Amen.